Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin miteinander, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir Abendgottesdienst feiern können. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir wollen diesen Abend miteinander nutzen, gemeinsam Gottes Wort hören, gemeinsam beten und auch singen. Ich freue mich, dass der Singkreis heute dabei ist. Ihr habt uns drei Lieder mitgebracht, die wir mitsingen werden. Das ein oder andere Lied ist vielleicht bekannt. Ein Lied ist dabei, das ich auch nicht kenne, was ich heute auch lernen werde. Da freue ich mich schon drauf, auch mal ein neues Lied zu lernen. Und ja, wir befinden uns noch so ein bisschen in der österlichen Zeit. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ob es irgendjemand gesehen hat. Da oben steht nicht. Willkommen zum Ostergottesdienst. Ich habe eine bestehende Präsentation genommen und habe die Lieder ergänzt. Und das war wohl die Osterpräsentation. Und ich habe nicht gesehen, dass da stand, nur willkommen zum Gottesdienst in der Hoffnungskirche, sondern zum Ostergottesdienst. Genau. Der Wochenspruch heißt, Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ein toller Wochenspruch. Und heute ist der Hirtensonntag. Es geht um Jesus, der gute Hirte ist für uns. Da ist ein Gott, der uns sieht, der uns im Blick hat, mit unserem Lachen und mit unseren Tränen, in unserer Hoffnung und manchmal auch mit unseren Zweifeln. Er ist unser Hirte, er kennt uns und er ruft uns. Und er will unser Leben auf eine Spur bringen, auf eine gute Spur, hier und heute und in Ewigkeit. Und darüber dürfen wir uns freuen und wir wollen ein erstes gemeinsames Lied singen. Ja, wer ein Gesangbuch hat, 162 wäre das, aber der Text ist auch hier auf der Leinwand.
Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Fried,
dem Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade.
Treuer Gott und Vater, du siehst uns, du siehst unser Leben, was uns dankbar macht, worüber wir uns freuen und worüber wir fröhlich sein können. Du siehst unsere Not, was uns schwer werden will im Leben. Du kennst unsere Hoffnung, du weißt um unsere Schmerzen. Du zeigst uns deine Zukunft. Wie ein Hirte bist du für uns. Du begleitest uns auf unseren Wegen. Du stehst uns bei in Glück und Elend. Nimm zu dir, was wir dir bringen. In der Stille bringen wir unsere Anliegen vor dich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.
Ich lese für Sie aus dem Evangelium bei Johannes im 10. Kapitel die Versen 11 bis 16. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und eine Hirte werden.
Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und wir singen mit dem Singkreis das Lied »Herr, ich komme zu dir« und wir sammeln dabei die Kollekte ein. Die Kollekte ist heute für das Projekt Delphi. Delphi unterstützt Familien mit neugeborenen Kindern. Sind Kurse, die angeboten werden, die gerade Eltern helfen sollen, dass sie in ihre Elternrolle finden. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und es ist gut, wenn Familien unterstützt werden, gerade in herausfordernden Situationen. Herzlichen Dank für die Gaben. Gott segne sie. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch als geduldige Menschen beschreiben würdet. Geduld ist ja eine Tugend. So sagt man langläufig, aber geduldig sein ist manchmal auch eine harte Probe. Und wenn ich Geduld in meinem Leben denke, dann denke ich ganz viel an Situationen mit meinen Kindern, wo ich ungeduldig bin. Das dauert so lange, bis die sich fertig gemacht haben, bis die Schuhe angezogen sind und bis die manchmal aus dem Quark kommen. Vielleicht haben Sie ganz andere Situationen vor Augen, wo unsere Geduld gefordert wird. Manchmal im Alltag, auf der Arbeit, wenn Prozesse so langsam laufen, wenn man keine Antwort bekommt von irgendjemandem, der eigentlich sich dringend mal melden sollte. Oder manchmal kostet es auch Geduld, wenn man wartet vielleicht auf ein Ergebnis von einer Untersuchung oder einer Diagnose. Unser Predigtabschnitt heute führt uns ins Alte Testament. Abraham und Sarah werden ungeduldig. Viele Jahre sind sie schon im verheißenen Land, aber es ist kein Nachkomme in Sicht. Abraham und Sarah bekommen Zweifel. Wird Gott am Ende eigentlich Wort halten? Wir warten schon so lange, wir haben eine Verheißung, dass Gott uns beschenken will, und das verändert sich überhaupt nichts. Es geht uns im Leben manchmal vielleicht auch so, dass wir denken, Mensch, warum passiert nichts, warum verändert sich nichts in meinem Leben? Abraham und Sarah, reißt der Geduldsfaden. Aber hören wir die Geschichte, der Predigttext für den heutigen Sonntag von Abraham, Sarah und ihrer Magd Hagar aus dem ersten Buch, Kapitel 16. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Und kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Ber-Lahai-Roi, das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Ein Familiendrama. So könnte man diesen Abschnitt überschreiben, den wir hier in der Bibel lesen. Und es ist nicht das die einzigste Familiengeschichte, die wir in der Bibel sehen. Dabei wollte Sarai ist ja eigentlich nur gut machen, zumindest war es am Anfang so gedacht, sie hatte die Lösung. Ihre Magd Hagar wird ihnen zum Nachkommen verhelfen. Ihre Geduld war am Ende und es war ein perfekter Plan, ihre Magd quasi als Leihmutter heranzuziehen. Das war damals im Alten Orient rechtlich so machbar. Das Kind gehörte rechtlich Abraham und Sarah als Nachkomme. Auch heute in etlichen Ländern Europas und umzu ist das möglich, Leihmutterschaft. Ich habe mal gegoogelt, es kostet einiges an Geld. Der erste Eintrag war so 30.000 bis 60.000 Euro und es scheint dafür einen Markt zu geben. Und auch Stimmen in unserem Land werden laut, warum kann man Leihmutterschaft nicht auch in Deutschland legalisieren? In unserem Bibelabschnitt wird aber deutlich, auch wenn die Situation eine andere war, welche Herausforderungen schon damals da waren. Die Sklavin Hagar wird schwanger. Und das Glück für Sarah und Abraham war in greifbarer Nähe. Alles lief nach Plan. Aber die vermeintlich so gute Lösung entpuppt sich als eine emotionale Überforderung. Die Gefühle spielten verrückt. Sarah sah, wie ihre Magd schwanger war. Sie wird neidisch, sie fühlt sich zurückgesetzt und auch Hagar tut sich schwer. Es ist nicht so leicht, einfach nur als Leihmutter zu fungieren. Hagar wird sich bewusst, sie bekommt ja das Kind, den Nachkommen, der das Erbe sichern sollte. Ein wenig Stolz war wohl mit dabei. Und sie hat es Sarah sicherlich auch spüren lassen. Ein Familiendrama nimmt seinen Lauf. Sarah, Hagar und Abraham mittendrin. Und wir fragen uns vielleicht, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was können wir mitnehmen aus diesem alttestamentlichen Text? Und mein erster Gedanke dazu war, was Neid und Stolz bewirken kann. Eigentlich ist es so verständlich und wir alle tun das in unserem Leben so schnell, wir vergleichen, was ein anderer hat und kann. Und das Vergleichen ist heute manchmal noch leichter. Man sieht das Glück der anderen. Jeden Tag kommt es auf unsere Bildschirme. Zumindest wer WhatsApp hat und Statusmeldungen sieht, der sieht, ich muss vielleicht gerade arbeiten. Der andere hat gerade Urlaub und ist unterwegs in der Sonne, kann sich's genießen lassen. Und schon ist der Gedanke da, dem geht's so gut und mir. Und wir sehen die Möglichkeiten und Chancen, die andere vielleicht haben, wer was macht, kann. Aber die Tatsache ist, dass wir alle unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Gaben, unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das fängt schon in der Kindheit an, was dem einen vielleicht ganz leicht von der Hand geht, da muss ein anderer lange für kämpfen. Ungerecht, wird man manchmal sagen. Und der Sinn nach gleichen Möglichkeiten und Rechten, er liegt ganz tief in uns verborgen. Und natürlich sollen wir auch sehen, dass wir gerecht auch miteinander umgehen. Aber manchmal ist es eben auch so, dass wir eben unterschiedliche Situationen haben. Man kann das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Und wenn man das tut, dann kann das eine große Not sein. Und auf der anderen Seite auch der Stolz, der manchmal da sein kann. Wenn man das nach außen trägt und manchmal unsensibel mit anderen Menschen umgeht, die vielleicht in Lebenssituationen etwas nicht können oder gesundheitlich das nicht so können, dass wir doch sensibel miteinander umgehen. Diese beiden Frauen haben das nicht unbedingt so geschickt miteinander hinbekommen. Und das führt mich zum zweiten Gedanken, dass wir nicht aufgeben, für ein Miteinander zu sorgen. Wir dürfen nicht aufgeben, für ein Miteinander zu sorgen. Immer wieder für Ausgleich sorgen, jedem auch sein Recht zu gönnen, zu teilen, dem anderen Gutes zu geben. Abraham mag hier ein Beispiel sein, dass wir es vielleicht ein bisschen anders machen. Denn Abraham, meines Erachtens nach, resigniert er. Er überlässt die Frauen sich selbst. Deine Magd ist unter deiner Gewalt, so sagt er Sarah. Im Grunde fast ein Akt der Resignation. Mach, was du willst. Er lässt dem Elend seinen freien Lauf, bekommt keinen Dreh, einen guten Weg für diese beiden Frauen zu finden, eigentlich tragisch. Und am Ende sitzt Hagar am kürzeren Hebel. Wir können nur ahnen, was zwischen diesen beiden Frauen passierte. Wer einmal Mobbing erlebt hat in seinem eigenen Leben, der mag erahnen, was sich da vielleicht abgespielt haben könnte. Und ich kenne Leute und habe mit Leuten gesprochen, die unter Mobbing so stark gelitten haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlassen haben. Vermutlich waren es gute Leute in einer Firma und trotzdem haben sie die Firma verlassen. Und in unserer Gesellschaft zeugt das manchmal auch von Schwachheit, dass oft weggeschaut wird, dass nicht geholfen wird, dass keine Grenzen gesetzt werden. Und es gibt manchmal Einzelne, die es anderen schwer und unerträglich machen. Und es wird toleriert. Abraham ist schwach. Er hält sich raus. Lot die Fröllümern mocken. Dat ohne sich gut mocken. Denn bin ich doch von off. Wir sollten es anders machen. Zwischenmenschliche Probleme können sich einschleifen, wenn wir nicht schnell genug sehen, auch miteinander ins Gespräch zu gehen. Dass wir nicht aufgeben, nicht wegschauen. Und dass wir Menschen auch vielleicht stark machen, auch wenn wir manchmal die Probleme nicht lösen können, aber dass wir Menschen stark machen und ein gutes Klima schaffen. Hagar bekommt Sarahs Macht zu spüren. Und Macht macht oft kaputt. Ein dritter Gedanke zu diesem Text. Bleib mit deinen Problemen nicht alleine. Hagar flieht in die Wüste und dort begegnete sie dem Engel des Herrn. Er stellt in diesem Text eine so gute und wichtige Frage: Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Und das eröffnet Hagar einen Raum, ihre Geschichte zu erzählen. Im Text ist das nur ganz kurz angedeutet. Ich bin geflohen von meiner Herrin. Ein Satz, sagt sie. Aber ich glaube, dass das noch mehr dahinter steckt. Hagar, die konnte wenigstens einen Teil ihrer Geschichte erzählen. Und das macht etwas aus, wenn da jemand ist, der zuhört, der hören will, was man erlebt hat, was schmerzlich war. Nicht mit allem allein bleiben zu müssen, sondern wahrgenommen zu werden. Dass es gewürdigt wird und das ändert nicht sofort die Situation und es ist doch wichtig, dass es ausgesprochen wird. Es gibt eine Frau, Pearl Buck habe ich gelesen, sie lebt im 19. Jahrhundert in China, es ist schon lange her und sie sagte mal: Ich liebe Menschen, ich liebe meine Familie, meine Kinder, aber in mir drin ist ein Ort, wo ich allein lebe, ein Ort, er ist unsichtbar für andere, unsichtbar selbst für die engsten Menschen, die mit mir leben. Manchmal ist es vielleicht ein Schmerz, ein Erlebnis, etwas, was schwer war, vielleicht etwas, was niemand anderes so leicht überhaupt verstehen kann. Hagar hatte vermutlich niemanden, aber sie wagte es, ihre Geschichte zu erzählen. Und vielleicht genauso wichtig wie diese erste Frage ist vielleicht die zweite Frage. Hagar, wo willst du hin? Was ist deine Richtung? Was ist dein Ziel? Wo willst du einmal ankommen? Eine Frage, die ich im Konfirmandenunterricht den Konfirmanden ganz oft stelle. Was willst du mit deinem Leben? Und wir lesen nicht, dass Hagar dazu etwas sagen kann. Und ich vermute auch, dass sie nicht wusste, wohin sie eigentlich wollte. Sie flieht kopflos in die Wüste. Und die Wüste ist kein guter Ort, dorthin zu rennen. Wenn in der Wüste kein Wasser ist, ist die Wüste sogar eine Todeszone. Wenn man sich vielleicht sogar ganz aufgibt. Und manchmal braucht es Hilfe von außen, jemanden zu haben, der einem hilft, zu überlegen, was ist denn mein Ziel? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Bestimmung? Und wo ist mein Platz? Und manchmal sind natürlich Veränderungen notwendig. Auch bei Hagar und Sarah und Abraham, da waren Veränderungen notwendig. Da musste dringend was verändert werden. Aber kopflos wegrennen, das hilft nicht. Und das führt mich zu dem vierten Gedanken, dass wir mutig in Herausforderungen bestehen. Diese Geschichte hat einen überraschenden Aspekt. Da heißt es nämlich, der Engel des Herrn, der sagte Hagar, kehre wieder um zu deiner Herrin. Und das ist eigentlich ein Punkt in dieser Geschichte, den ich persönlich gar nicht so schön finde. Ich fände das viel schöner, wenn das mein eigenes Leben gewesen wäre, wenn der Engel irgendeine andere Lösung gehabt hätte. Ich habe einen anderen Platz für dich, wo alles einfach ist und wo alles schon geklärt ist. Und für Hagar in diesem Moment löst sich nicht alles sofort in Wohlgefallen auf. Hagar geht zurück zu Sarah. Aber ich glaube, sie ging anders zurück. Sie bekam eine Perspektive, die ihr halt durchzuhalten. Sie erlebte etwas, dass sie ihr Leben wieder anpacken konnte. Sie bekam Hoffnung und Glaube. Sie bekam einen Blick für ihre Aufgabe, nämlich für ihren Sohn da zu sein. Und Gott gab ihr auch eine Verheißung. Und es gab ihr einen Sinn, in den Herausforderungen irgendwie doch eine Richtung zu halten. Hagar erlebte, wie sie von Gott berührt wurde. Bei Gott ist sie keine herrenlose Sklavin, sondern Gott kennt sie bei ihrem Namen. In unserem Text, wenn man das in der Luther-Übersetzung liest, dann ist es so, dass Abraham und Sarah immer nur von der Magd reden. Sie bleibt in ihren Augen immer namenlos, eine Sklavin. Und der Engel des Herrn, er spricht sie mit Namen an. Und ein tiefer Schmerz begann, damit vielleicht zu heilen, weil jemand da war, der sie ansah, der ihr Ansehen gegeben hat. Und das ließ sie weiterleben. Sie konnte eine schwere Aufgabe wahrnehmen. Ihr Leben bekam eine Bestimmung. Und allein dies Wissen, diese Zusage, dass ihr Leben nicht sinnlos ist, das hat Hagar geholfen, ihr Leben anzunehmen und ihre Aufgabe als Mutter wahrzunehmen. Und es ist etwas Großes, wenn ein Mensch für sein Leben eine Aufgabe, eine Bestimmung, einen tieferen Sinn entdeckt. Hagar wurde tief berührt in ihrem Leben. Damit lösten sich nicht all ihre Probleme. Und wir wissen nicht, wie das war, als sie zurückgekehrt ist. Und wir wissen auch nicht, wie Sarah und Abraham reagiert haben. Vielleicht sind auch sie ins Nachdenken gekommen. Mensch, unsere Sklavin, die ist weggelaufen, die Hagar. Aber in dieser Situation in der Wüste, da ist doch etwas passiert bei Hagar. Sie hat etwas Persönliches mit Gott erlebt. Sie nennt Gott auf Hebräisch El Roi, der Gott, der mich sieht. Und damit drückt sie aus, dass eine unheimliche Sehnsucht in ihrem Leben gestillt wurde. Hagar, sie fühlte sich vielleicht in ihrem Leben einfach nur unbedeutend, übersehen, missverstanden, eine Sklavin. Aber jetzt war da Gott in ihr Leben hineingekommen, der, der sie sieht, der mir Ansehen gibt. Gesehen werden heißt, Bedeutung zu erfahren. Bei unseren Kindern erleben wir das immer. Wenn sie zu uns kommen, zu Mama und Papa, und sagen, Mama, schau mal an, was ich gemalt habe. Oder wenn Kinder fallen, dann kommen sie mit ihren Schürfwunden und es ist wichtig, ihren Schmerz zu sehen. Und in der Bibel lesen wir, Gott hat uns gesehen, noch bevor irgendjemand sonst uns gesehen hat. Als ich noch nicht bereitet war, sahen deine Augen mich, heißt es im Psalm 139. So wichtig bin ich für Gott. Und deswegen nochmal diese Gedanken zu diesem Text. Es steckt vielleicht noch mehr drin. Aber gib Neid keine Chance in deinem Leben. Und gib nicht auf, für ein gutes Miteinander und Klima zu sorgen, so viel an uns liegt, was wir tun können für ein gutes Miteinander. Und bleib mit deinen Problemen nicht alleine. Und sei mutig in Herausforderungen, weil da jemand ist, der dich stark machen will, der dich sieht, und der dir eine Bestimmung geben will, inmitten deines Lebens, mit den Menschen, die dich umgeben, mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, in den Situationen, in denen wir sind. Wenn auch gleich nicht immer alle Probleme sich in Luft auflösen. Und trotzdem dürfen wir den Weg gehen, gestärkt und nicht alleine. Denn der gute Hirte, der über seine Schafe wacht, der wacht auch über uns. Der geht mit uns und will uns führen und leiten. Durch steiniges Gebiet, manchmal auf schöne Ebenen, aber er ist immer bei uns. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen miteinander mit dem Singkreis singen ein Lied, das ich auch noch nicht kenne. Ich bin ganz gespannt auf dieses Lied und vielleicht hören wir uns ein bisschen ein und man kann die Melodie so ein bisschen mitsingen und vielleicht in der zweiten Strophe oder wenn der Refrain nochmal gesungen wird, sind wir vielleicht dann auch schon ganz dabei.
Thank you.
Freud und Leid liegen ja manchmal im Leben sehr eng beieinander. Heute Morgen haben wir noch Kinder getauft und neue Mitglieder in unseren neuen Gemeinde willkommen heißen in Langhold und in Raude und auch hier in Westrauderfehn. In allen drei Gemeinden gab es Taufen. Und wir denken heute auch an ein Brautpaar, das demnächst vor den Traualtar treten wird. Und in der vergangenen Woche mussten wir auch von zwei Gemeindegliedern Abschied nehmen. Lassen Sie uns zum Gedenken und zum gemeinsamen Gebet aufstehen. Am Dienstag, den 26. März, da verstarb im Alter von 63 Jahren Herr Karl-Heinz Leters. Die Urnenbeisetzung war am Freitag auf dem Friedhof Erste Südwieke. Ebenfalls am Dienstag, den 26. März, verstarb im Alter von 64 Jahren Herr Friedrich Philipp Fennekamp. Die Beerdigung war am gestrigen Tage auf dem Friedhof in Steenfelde. Aufgeboten werden Lennart und Ann-Christine Wähnke, geborene Hartung. Wir wollen beten und stille werden. Herr, unser Gott, Glück und Trauer, Freude und Leid kommen in unser Leben. Wir kommen zu dir und wir denken an Karl-Heinz Leters und an Friedrich Fennekamp. Wann immer der Tod in unser Leben kommt, fordert uns das heraus. Es ist nicht leicht loszulassen. Und deshalb bitten wir dich für die Angehörigen, dass die Trauer und die Einsamkeit ihnen nicht die Luft nimmt zum Atmen, sondern dass Trost und Hoffnung in ihnen ist und auch wachsen darf. Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit und auf ein Wiedersehen. Hoffnung, um genug Kraft zu finden, auf ein Leben ohne die Lieben. Herr, unser Gott, Glück und Trauer, Freude und Leid kommen in unser Leben. Wir danken dir für Lennart und Ann-Christine Wähnke, geborene Hartung. Wir bitten dich um deinen guten Segen, dass die beiden ihren gemeinsamen Weg finden, durch Höhen und Tiefen, dass sie einander haben und zueinander halten. Gib deine Kraft und Gegenwart, dass sie sich treu bleiben und dass sie erfüllt werden in ihrer Ehe. Dir vertrauen wir uns alle miteinander an. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich habe einige Abkündigungen für diesen heutigen Abend. Die Kollekte vom letzten Sonntag war 38,34 €. Es war eine Sprengelkollekte für das Bildungszentrum Potzhausen und auch für die Jugendarbeit im Sprengel. In der Diakoniekasse der eigenen Gemeinde waren 67,07 €. Und eine Spende für die Kita Kloster Moor 50 €. Am Ausgang sammeln wir auch wieder für die hiesige Diakoniekasse. Nächsten Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst in Langhold und um 18 Uhr in Raude mit Pastor Sundermann. Und nächsten Sonntag ist um 10 Uhr hier Konfirmation von meinem Konfirmandenjahrgang und die Konfirmation halte ich. Als Schlussstrophe wollen wir gleich nach dem Gebet nochmal singen, Segen für deinen neuen Weg, auch mit dem Singkreis. Wir wollen nun miteinander und füreinander beten und wir erheben uns dazu. Lieber Vater im Himmel, du bist ein Gott, der uns sieht. Unseren Weg und unser Schicksal sind dir nicht gleichgültig. Du kümmerst dich um uns. Dafür danken wir dir. Du siehst, was uns bewegt und du hörst unsere Bitten. Wir bitten dich für unsere Kirche, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den verschiedensten Bereichen einbringen. Schenke Fantasie und gute Worte, Menschen dein gutes Wort weiterzugeben. Wir bitten dich für den neuen Kirchenvorstand aus unseren drei Gemeinden, der demnächst seine Arbeit aufnehmen wird. Stärke unser Miteinander in den Gemeinden und schenke uns eine gute Zusammenarbeit. Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen. Du weißt, wie schwer es ist, mit Weisheit Entscheidungen zu treffen. Wir wollen für ein gutes Miteinander und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bitten. Wir bitten dich um Frieden, für dein Volk Israel, für die Menschen in der Ukraine, für alle, die die Folgen des Krieges spüren. Wir bitten dich für unsere Schwestern und Brüder, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die Benachteiligung erfahren, manche, die zu Unrecht in Gefängnissen sitzen. Wir bitten dich, gib ihnen Hoffnung, gib ihnen Kraft und Mut für ihren Weg. Wir bitten dich für alle Kranken, für die einsamen Menschen, für die, die im Sterben liegen und für die, die um einen geliebten Menschen trauern. Lass uns alle deine Nähe erfahren, gerade in den Momenten, wie das bei Hagar war, wo wir es besonders brauchen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch mal Platz und singen miteinander. Wir wollen den Segen unseres guten Gottes empfangen und wir erheben uns dazu. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche allen noch einen Mäuse nach Abend. Und bis zum nächsten Mal. Thank you.
bestimmt meine Gitarre mit, wa, Erich?
Da wollte ich nicht.
Und, lieber Kuhn, was war's?
Weiß ich nicht, ihr könnt ja nicht.
Doch, können Sie doch. Ich hätte ja gestern auch gedacht, dass ihr das nicht könnt. Nee, die hatten ja schon 16 Punkte Vorsprung hatten wir. In Bayern gestern gewonnen und waren nur 13 Punkte Vorsprung. Wenn sie heute gewinnen, haben sie wieder 16 Punkte Vorsprung und das dann auch 5 Spieltage. Ja.
Dann
sind
sie. Und dann lassen wir auch mal ein Spiel.
Dann werden wir
nochmal. Den Punkt brauchen wir nicht.